43,5 Minuten. Der Sneaker-Podcast.
Herzlich willkommen zum 43,5 Minuten Podcast. Ich bin Oliver und ich bin heute zu Gast bei 3P und spreche mit Moses Pelham. Wir unterhalten uns über seine Karriere, über seinen Bezug zu Frankfurt und natürlich auch über das anstehende Album, die anstehende Tour. Und ja, viel Spaß dabei.
Gute Moses, du wohnst, hast dein Büro aktuell bei uns vom Store aus gesehen direkt um die Ecke.
Damit ich besser beobachten kann, was ihr da tut.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe mir einfach mal ein paar Notizen gemacht. Ich fange mal an mit 9 Millionen Tonträgern, 13 Goldplatten, 6 Platinplatten, diverse andere. Doppelplatin, dreifach, Doppelgold, dreifach Goldplatten. Du hast eine Goethe-Plakette mal irgendwann überreicht bekommen von der Stadt Frankfurt und hattest dann letztes Jahr, Ende letzten Jahres, natürlich deinen Karrierehöhepunkt.
Da bin ich jetzt mal gespannt.
Hast das Intro unseres Podcasts
eingesprochen.
Stimmt. Bevor wir so ein bisschen auf deinen ganzen Karriereweg irgendwie gehen, interessiert uns natürlich irgendwie als Frankfurter Store, wie ging das damals irgendwie alles los? Was verbindest du mit Frankfurt und vor allem, was ist Frankfurt für dich und dein Weg, den du bisher gegangen bist? Denn wenn ich es richtig recherchiert habe, war der Bub eigentlich noch nie aus Frankfurt draußen so richtig.
Das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage, ne? Ich bin hier geboren, hier geblieben, wie Snagger sagen würde. Ich habe überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, wie das woanders passiert wäre, kann nur mutmaßen. Mir gefällt sie ganz gut.
Es ging damals bei dir alles los mit dem Rödelheim-Hartheim-Projekt. Ich habe dazu so eine ganz, ganz besondere Beziehung, weil es damals das Live-Album von direkt aus Rödelheim war, meine allererste Platte, CD damals, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe. Was war das, wie hat es bei dir damals alles angefangen? Du hast schon deutlich früher natürlich Musik gemacht. Aber hast du dich jemals bewusst dazu entschieden, zu sagen, okay, ich werd Musiker? Gab's irgendeinen Plan B?
Ja, eigentlich ist es andersrum, ne? Ich wollte immer eine Platte machen, so. Also, immer. Aber weil ich dann so mit 12 irgendwie Rap entdeckt hatte und das dann so ein bisschen ernster wurde, so mit 14, 15 war schon, eine Platte machen wäre schon cool. aber das war kein Berufswunsch. Also ich wollte nicht hauptberuflich Rapper oder irgendwie eine Musikproduzent, hat ja noch keiner gedacht, werden. Ich wollte immer Rechtsanwalt werden.
Okay.
Und ich meine, das sind ja zig Irrwege, die dazu führten, dass es dann irgendwann ein Rödelheim-Hartheim-Projekt gab. Aber so pretty much zur Veröffentlichung von direkt aus Rödelheim war ich noch an der Uni. Aber ich war eingeschrieben für Rechtswissenschaft. Aber als das dann irgendwie ging, ja, und Aufmerksamkeit erforderte, war für mich halt klar, dass ich das mache, mich darauf konzentriere, was ich so unfassbar liebe, ne?
Und dann ging es sozusagen los mit Rödelheim-Hartheim-Projekt.
Und man muss, glaube ich, verstehen, dass, wie gesagt, ich gerade gesagt, der Weg zu Rödelheim-Hartheim-Projekt ist kein gerader, ne? Und Irrwege über Stock und Stein gestolpert, gemacht, getan, fast liegen geblieben und so. Ehrlich, ne?
Was war denn der Grund für dich damals zu sagen, okay, ich gründe jetzt ein eigenes Label?
Ja, das hat eigentlich mit den Irrwegen, von denen ich eben sprach, zu tun. Ich habe mit 16 meine erste Platte gemacht, also ein Featuring. Daraus erwuchs die Möglichkeit, eine Solo-Platte zu machen. Als die dann so halbwegs erfolgreich war, kam dann ein Album, mit dem ich unfassbar unglücklich war, musikalisch, von der Verpackung her, von allem her. Und aus diesen Erfahrungen erwuchs dann der Wunsch, Kontrolle über meine Kunst zu haben. Und so hängte ich mir 1990 im Sommer ein Türschild an meiner anderthalb Zimmerwohnung, auf dem Pelham Power Productions stand, das allen, die daran vorbeiliefen, verkündete, dass ich meinen Scheiß jetzt alleine mache. Ganz einfach. Straight up. Hier labert keiner mehr rein.
Und du hast dann, gleich, ich meine, dann war es irgendwann Rödelheim-Hartrein-Projekt. Wie kam es dann, zu dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt irgendwie ganz konkret noch weitere Künstler mit ins Boot? Also, ich
mein, ey, voll organisch. Ne? Also, es war ja, ne, ich erzählte ja gerade 1990 hier Schild angebracht, Veröffentlichung direkt aus Rödelheim 1994. Kannst dir vorstellen, was in diesen 4 Jahren alles passiert ist. Aber als aus der Perspektive vieler anderer Menschen dann wieder erwarten, diese Tür aufgegangen war, ne? Natürlich plötzlich alles. Und ne, auf direkt aus Rödelheim, ne, war halt die Sabrina schon drauf, ne, war der Savior schon drauf. Da lag nichts näher, als zu sagen, hier, der Bock. Und so entwickelte sich das.
Und du hast dann aber, also in dem Sinne, das mehr oder weniger laufen lassen, versucht, probiert und dann hat es halt funktioniert, sozusagen. Oder hat es da von vornherein? Also ich werfe jetzt einfach mal einen Raum. Du hast wahrscheinlich bist wahrscheinlich nicht mit einem Businessplan zu IHK gelaufen.
Nee, ich wusste damals überhaupt nicht, was die IHK ist. Wirklich nicht. Nee. Es ist alles getrieben von diesem Gedanken, dass das, was mir so viel bedeutet, doch nicht im gesamten Rest der Welt egal sein kann. Und ich brauche ja keine Mehrheit oder so. Ich brauch, wenn ich 100.000 Leute für die diese Platte kaufen, ist alles gut. Und ich merke ja in meinem persönlichen Umfeld, dass dafür ein Bedarf da war. Also wir haben es alle gefeiert.
Hast du eine Übersicht? Also ich habe jetzt mal ganz grob recherchiert. Es sind auf jeden Fall einige Künstler, die jetzt gerade so in dem Zeitraum dann irgendwie von so in der Ära nach RHP bis irgendwie so 2007, 2008 auf dem Label waren. Hm. Also von jetzt irgendwie Azad, Xavier Naidoo, Sabrina Setlur, Illmatic, Bruder Sven, J-Love. Wurde das dann irgendwann auch, wurde es irgendwann zu viel? Ich meine, ihr habt dann irgendwie so 2008 eine relativ große Umstrukturierung dann auch gemacht.
Ich habe vorhin ja, schon zu viel. Das war irgendwann 2000 rum, 2001 rum war das schon so, dass ich darüber nachdachte, auf meinem eigenen Label ein Sublabel zu machen, auf dem ich dann wieder machen kann, was nur ich alleine für richtig halte. Da kannst du so ein bisschen erahnen, dass ich irgendwann fand, dass es alles so ein bisschen aus dem Fugen gerät. Aber spätestens 2007 oder 2008, als ich dann in ganz kurzen Abständen hintereinander immer wieder dasselbe Gespräch mit Künstlern, die ich alle Vertrag hatte, führte, und irgendwie den Eindruck gewann, dass ich so eine Art Zirkusdirektor bin, Sozialarbeiter, irgendwie sowas, war für mich der Zeitpunkt gekommen zu sagen, du, wir haben das eigentlich, ich bin hier reingerutscht, nur das ist ein Missverständnis. Ich muss nicht irgendwelche Leute managen, ich muss nicht irgendwelche Leute unter Vertrag nehmen. Ich habe es eigentlich gemacht, um meine Kunst machen zu können. Mhm. Aber man klaut mir gerade meine Zeit. Ciao, Marco, ciao. Das war eine unfassbare Befreiung für mich. Ne? Auch bestimmt so zu einem gewissen Grad aus so einer Verzweiflung getrieben. War echt, wirklich, dass du echt aus einem anderen Mund dieselbe Geschichte wieder hörst. Ne? Ja, aber wir haben doch abgesprochen, ja, das fühlt sich jetzt anders an, weißt du, und ja, du weißt gar nicht, wie anstrengend mein Leben ist und so. Und das ganze Gelaber, ich bin hier nicht der Zirkusdirektor. Nee, ich finde, dass du es eigentlich überhaupt nicht verdient hast, eine Platte zu machen. Was ich gestruggelt habe, um das machen zu können. Und jetzt sitze ich hier und soll bitteln und betteln. Wirklich nicht. Ne? Und kann deshalb mich nicht um meinen eigenen Scheiß. Nein, Mann. Ciao. das für dich. Ja, auch egal, ne, wie viel Geld wir da schon rein investiert haben, weil es zwingt mich ja nur dazu, weiter noch gutes Geld schlechtem hinterher zu werfen. Nein, Mann. Nein, aber süße Befreiung. Free at last, free at last. So.
Ich glaube, du hast die nächste Frage schon beantwortet. Die wäre nämlich gewichtig.
Ey, ich muss an der Stelle die dummen Gesichter. Ja gut, dann lassen wir es. Die Dachinsel, die haben dich so voll im Griff. Ja, dann halt nicht. Die waren unbezahlbar. Wirklich.
Also die nächste Frage wäre gewesen, wie wichtig ist für dich Nein sagen geworden?
Ehrlich gesagt war das immer schon sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, in diesem Prozess dahin, bis mir dieses 1990 die Schild an die Tür hängte, war mir das klar geworden. Also es halt, das klingt immer so, als sei das so die Schuld der damaligen Plattenfirma, also vor 1990 bei der Platte, und der Produzenten und so gewesen. Aber das stimmt nicht, weil ich bin daran auch extrem beteiligt. Ne? Ich habe mich nicht richtig gekümmert, sodass ich überhaupt nicht dahin kommen konnte, überhaupt Nein zu sagen. Ne? So ein bisschen, also das hat auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Mhm. Klar. Nicht nur, dass ihr macht alles scheiße, ja, okay, aber wie machen wir es jetzt? Ne? Also zu sagen, du, ich werde mich selbst darum bemühen, das zu machen. Das geht, glaube ich, auch mit Nein.
Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer ist dir damals der Schritt gefallen?
Welcher Schritt?
Zu sagen, okay, kümmere mich jetzt primär um meine eigene Kunst.
Du meinst so 2007, 8 rum? Ja, also ich glaube, schwer genug, als ich ihn auch eigentlich 3 Jahre vorher schon hätte machen sollen, wenn du mich fragst jetzt so im Nachhinein. Irgendwie dann an dem Punkt doch sehr leicht, weil der Leidensdruck sehr hoch war. Mhm.
Ja. Gut, mit drei Jahren Vorbereitung dann.
Ja. Ja, aber 2 Jahre, was weiß ich was, ne? Aber hätte man vorher schon sagen können, du.
Nach 2008 gab es keinen anderen Künstler mehr auf 3P. Also im Sinne von, an dem du jetzt nicht, also Glashaus.
Ja, aber weißt du, bei Glashaus hast du ja
ein bisschen
Verträge mit Dritten machen, ne? Aber es ist halt, so wir machen ja meine Kunst. Nee, gab es nicht mehr. Ich habe dann irgendwann einen Rapper kennengelernt, den ich so gut fand und von dem ich fand, dass irgendwer für ihn arbeiten müsste, dass ich ein neues Modell gefunden habe. Also nicht ich unter Vertrag nehme, sondern der dann mich beauftragt. Ja, um eigentlich schon für die Menschen, also eine sehr ähnliche Tätigkeit zu machen, aber mit anderen Vorzeichen. Was er will, ne? Wir sagen, guck mal, ich will das machen, ich kann dabei helfen, das bla bla bla. Aber er entscheidet. Und das ist von vornherein so, aber Bruder, du trägst natürlich auch die Verantwortung. Klar. Die Platte mit dem Savior, einfach eine Kooperation.
Ja. Wie würdest du den Weg danach für dich selbst beschreiben? Hast du, ich meine, klar, so deine Platten, die danach rauskamen, haben sich extrem entwickelt. Du bringst jetzt in wenigen Tagen nochmal wieder eine neue Platte raus. Also klar, es gab jetzt irgendwie 4 Single-Auskopplungen, die extrem unterschiedlich auch sind. Von Piano und Gesinge bis irgendwie 3P mehr Bass. Sehr, sehr, sehr vielschichtig. Entsprechend bin ich extrem gespannt drauf, was jetzt noch kommt. Aber wie würdest du so diesen ganzen Zeitraum beschreiben, in der so seit 2008 hast du nochmal irgendwie eine für dich selbst auch festgestellt, okay, so das gibt mir irgendwie die Möglichkeit, nochmal auch eine ganz andere Beziehung einzugehen mit meiner Kunst, mit meiner Musik.
Total, ne? Ich meine, das ist der Punkt, ne, dass du irgendwie dahin kommst und sagst, ich mache meine Platten so ein bisschen hobbymäßig, und aber mein Beruf ist, das hier zusammenhalten, dem Land schaffen, was er braucht, ne? Das halte ich für einen Irrweg. Also für mich persönlich für einen Irrweg. Und am krassesten von all diesen Platten ist für mich Geteiltes Leid 3, ne? Was eine komplette Neufindung war. Ne? Diese Kunst auch wieder bei dem Menschen ist, der dieser Mensch heute ist, ne, oder im Jahr 2012, wenn halt diese Platte rauskam. Und nicht so, ne, so ein Phantom-Ding. Ja, das macht er auch noch und er macht halt das Gleiche, was er machte, als er 8 Jahre jünger war. Nee, nee, das ist jetzt wieder Abbild meines Lebens. Das musste ich mir erarbeiten. Ne? Also dafür habe ich auch einfach unfassbar viel Zeit gebraucht, auch zu experimentieren. Und die Platten danach, also meine Soloplatten danach, Herz oder jetzt Emona, profitieren wirklich von diesem Zurückerobern der Art und Weise, wie ich mich mit meinen eigenen Mitteln ausdrücke. Und das war für mich künstlerisch unglaublich wichtig, also essentiell, ne? Würde ich sagen. Und hat natürlich auch mein Leben komplett verändert, ne? Weil ich mich jetzt wieder um die Dinge bemühe, die mir persönlich am Herzen liegen. Und mich viel mehr mit mir beschäftige. Also auch über die Kunst, was so ein bisschen in den Hintergrund getreten war, was mich sehr schmerzte. Und wenn du dann auch noch siehst, dass es für was ist, was echt undankbarer Boden ist, umso mehr. Ich bin eigentlich diesen Leuten voll dankbar, dass man da dann irgendwann den Leidensdruck so hoch war, dass man dachte, nee, eben lang, dass ich mich einfach auf das zurückbesinnen kann, was ich eigentlich, warum ich überhaupt hier reingekommen bin. Ne? Ich wollte nicht Musikproduzent werden für irgendwelche Dritten oder Manager oder Plattenfirma oder irgend so. Ich wollte meine Kunst machen, das ist alles. Das andere ist halt so passiert. Ich weiß, ich bin jetzt so ein bisschen abgeschaltet, glaube ich. Nee,
dein Album kommt jetzt bald raus. Was war jetzt im Vergleich zu den Alben vorher der Grund für dich, da jetzt auch nochmal komplett irgendwie neue Wege zu gehen? Oder fühlst du das?
Was sind die neuen Wege?
Die neuen Wege sind, also ich kenne die Platte natürlich jetzt nicht komplett. Ich kann nur die 4 Stücke beschreiben. Ich habe dich, glaube ich, vorher noch nie so intensiv natürlich singen hören.
Das stimmt, ja.
Siehst du die Platte für dich jetzt wirklich als ein komplett neues Ding, als eine extreme Weiterentwicklung? Oder sagst du, okay, das ist eigentlich das ist natürlich ein nächster Schritt, aber es ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt irgendwie keine 7-Meilen-Stiefel dabei angehabt, sondern es ist so eine Evolution.
Der größte Schritt, an den ich mich erinnern kann, seit direkt aus Rödelheim, als sagt, okay, jetzt, wir machen es jetzt auf Deutsch, später so und so. Ne? Und vielleicht nicht von dieser Welt, wo man sagt, pass auf, jetzt machen wir das Gleiche nochmal mit Gesang, ist für mich geteilt der größte Schritt. Aus vielerlei Gründen, ich habe es ja eben schon versucht, so ein bisschen anzudeuten. Und die beiden Platten danach, Herz und Emona, sind dann wieder viel graduellere Entwicklungen. Ne? Auch dem Umstand geschuldet, dass es kürzere Abstände dazwischen sind. Das ist für mich sehr organisch.
Ja.
Das hat er in den letzten 2 Jahren gemacht. Ey, guck mal hier.
Ja.
Andererseits hast du natürlich recht. Dieses von Barbara Schöneberger, eine Platte, die ich nie gehört habe, die aber heißt, jetzt singt sie auch noch. Ja, stimmt. Das ist natürlich ein ziemlicher Schritt, aber das ist jetzt auch keine Gesangsplatte. Es gibt halt diese weiße Fahne, Juli, und dann gibt es noch eine Version von dem Stück Emona, ja, dem ich auch singe, sonst war es das, glaube ich. Auf einmal schreie ich noch ein bisschen rum. Das ist so ein bisschen eine Entwicklung, aber das ist, glaube ich, mehr den Umstand. So diesen Riesenschritt, ich verstehe, dass man das so wahrnimmt, ja, aber das ist, glaube ich, eher so diesem Umstand geschuldet, dass meine Lebenszeit, also ich da einfach lange über Halbzeit bin und wenn was mir Freude macht und ich es geil finde, dann mache ich es halt einfach und dann ist es auch wurscht, ob das zu dem Bild, das irgendjemand von mir hat, passt oder nicht.
Gut, realistisch hätte es jetzt irgendwie auch keine Blues-Stimme irgendwie mit Anfang 20 singen können.
Gott, da gibt es schon ein paar Brüder. Ja, wirklich, wirklich. Ein paar Brüder, die mit 18 so klingen.
Okay.
Wirklich. Also, ne, einfach, ich nehme jetzt einfach, ich habe so viel Freude daran gehabt, wenn es dann scheiße geklungen hätte, dann hätte ich es halt nicht veröffentlicht. Ne? Es gibt ja so viele Sachen, die ich mache, die ich nicht veröffentliche. Das ist ja, die LPs sind ja immer so die Essenz des Wirkens. Ne? Ganz einfach. Aber die Sachen ja auch zu Tode. Ne? manche Sachen feiere ich total und habe sie dann so zu Tode gehört, dass ich sage, okay, jetzt kommt es doch nicht auf die Platte. Nach diesem Kaputthörversuch habe ich es halt immer noch unfassbar gefühlt und dann ist halt jetzt gemacht, Feierabend. Wenn ich diese eine Sache dazu noch sagen darf, bei Weiße Fahne, also klar, Juli hätte ich einfach nicht machen müssen. Aber bei Weiße Fahne hätte ich jetzt nicht gewusst, bei all den fantastischen Sängern, die ich kenne, wer bei so einem, nicht, dass die anderen Stücke nicht persönlich wären, aber bei so einem persönlichen und intimen Stück, weil jetzt als Dritter noch als Stimme reinkommen sollte, das hätte für mich diese Intimität zerstört. Also irgendwie hatte ich da gar keine andere Wahl, als das selbst zu machen. Es ist ja so im Produktionswahn immer so, boah, und das ist jetzt so mehr Say than I do. Und der sieht es bestimmt tausendmal besser als ich. Aber es hat einen Haken, er ist halt nicht ich.
Ja.
Und es ist halt meine Geschichte.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also machst du für deine Platten, ich meine, klar, ich weiß nicht, wie lange du jetzt insgesamt dran gearbeitet hast, aber gibt's für dich immer so eine Grundidee für eine Platte, für ein Album? Oder sagst du eher, okay, ich lege jetzt mal los und lass es laufen? Und schau dann eher, wie ich im Nachhinein vielleicht die Tracks dann irgendwie auswähle für das Album? Oder gibt's so genau das Ding, ich habe jetzt irgendwie den Megaplan, den Masterplan und brauche genau drei Tracks so.
überhaupt nicht. Also, ne, natürlich gibt es ein paar Sachen, nach denen man sich sehnt. Ne, und ein paar Sachen, die man gerade sich wünscht. Aber die Wahrheit ist, dass eben Versuch, die herzustellen oder ranzuschaffen, einfach so viele Sachen passieren, die ich überhaupt nicht unter Kontrolle habe, die einen auf ganz wesentliche Unterhaltung auf ganz andere Wege führen. Das ist schon immer ein Experiment. Und ich erfahre selbst, ne, erst während wir an diesen Stücken arbeiten, was ich ihnen sagen will. Also das macht es für mich. Also der Umstand, dass ich darüber in weiten Teilen überhaupt keine Kontrolle habe, macht es halt für mich so aufregend und so faszinierend, dass ich halt heute mit 48 noch immer eigentlich derselben Tätigkeit nachgehe wie als 13-, 14-Jähriger. Das ist schon so ein bisschen ersetzt dabei.
Mhm.
Also dafür, ja, schon hier und da versucht, Formulierungen zu finden. So ein schöner Tag, sage ich, Gott flüstert in meine Ohren, ich schreibe nieder, was er sagt. Oder in die Ewigkeit, ich denke, ich sei Hund oder was, Mary Channeling. Und das macht es für mich aufregend. Ja.
Gehst du, ich hab neulich mal so einen coolen Vergleich gehört von einem Autor, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, was sagt die Literatur eigentlich, wie das Konzept von Flow, wie beschreiben Künstler, Sportler aus unterschiedlichsten Dimensionen so dieses Flow-Gefühl, und er hat so einen Vergleich gebracht, dass es eigentlich immer so ein bisschen ist, du sitzt in deiner Seifenblase drinne, und je weiter du natürlich an den Rand der Seifenblase von innen rutscht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie platzt, aber du hältst dich quasi, also diesen Flow-Zustand einfach hast, am äußersten Rand der Seifenblase aus. Du bist eigentlich schon so ein bisschen aus deiner Komfortzone draußen, weil die wäre definitiv
in der Mitte. Die Seifenblase wird schon so ein bisschen ausgedehnt.
Aber du weißt, okay, also das fordert mich extrem raus, aber also ich weiß noch so ein bisschen, ich habe noch so ein bisschen aus meinem inneren Gefühl so die Sicherheit, dass ich das schaffe. Und dass ich quasi nicht irgendwie mit der Haarspitze dran kieks oder irgendwie sowas. Ist das auch so ein bisschen so das? Also klar, ich meine, wenn du das jetzt irgendwie laufen lässt und versuchst du das schon so ein bisschen auch so ein bisschen aus deiner Komfortzone auf jeden Fall rauszukommen und es passieren zu lassen und mit allen Höhen und Tiefen, die das halt mit sich bringt?
Ja, ich glaube schon. Also das wäre jetzt nicht meine, diese ganze Seifenblase wäre jetzt nicht meine Form der Beschreibung gewesen. Aber ich finde das eine ganz schöne Beschreibung. Für mich hat es immer ein bisschen was von Verlassen der Comfortzone, aber mit der festen Absicht, eine neue zu schaffen.
Ja, okay, ja.
Also in dem Verlassen dieser einen Comfortzone ist ja auch eine Befreiung. Ja, weil die wird ja auch zu einem Gefängnis. Ja. Sagen wir doch mal, Erweiterung der Comfortzone. Das ist mehr Land.
Ja. Ja, einfach ausatmen.
Du hast, es sind jetzt noch wenige Tage, bis das Album von dir rauskommt. Du startest am, wenn ich es richtig gesehen habe, am 10. März. Das ist das erste Konzert der Tour. Und
auch richtiger Irrsinn, das mit 4 Tagen Abstand zu machen.
Ich auch.
Ich auch. War auch kein Plan, ne?
Ich muss mal sagen.
Und ich habe gesehen, die sind aktuell 3 Konzerte in Frankfurt.
Das ist richtig.
Ich habe jetzt, ich glaube, ist schon eine Weile her, dass ich gesehen habe, dass du auf Tour gehst. Und das erste Konzert in Frankfurt war sehr, sehr, sehr schnell ausverkauft. Ihr fühlt jetzt einfach, ihr macht jetzt so lange Konzerte, bis eins dabei ist.
Ja, man kommt.
Bis eins dabei ist, was, wo noch irgendwie 10 Mann Platz für die Abendkasse haben, oder wie?
Ja, ich schaue noch mal bei den 3 Konzerten.
Ja, okay.
Also das Tour ist heute ausverkauft. Aber es war irgendwie abzusehen, ne? Wir haben uns diese Möglichkeit einfach vorbehalten, aus Erfahrung der letzten Tour immer wieder in Frankfurt aufgebaut hat, gespielt hat, irgendwie wieder ganz woanders hingefahren ist, drei Shows gespielt hat, wieder zurück nach Frankfurt und so. Und jetzt sagt, guck mal, jetzt 3 Tage Frankfurt.
Ja. Also keine Ahnung, ich stelle mir jetzt irgendwie krass vor. Du wohnst irgendwie dein Leben lang in Frankfurt. Also was ist das für ein Gefühl, wenn du dann irgendwie merkst, okay, erstes Konzert ausverkauft, zweites Konzert ausverkauft. Das schafft das für dich nochmal einen näheren Bezug dann auch irgendwie zu Frankfurt und so zu deiner Heimat in irgendeiner Art und Weise. Das ist halt irgendwie, also ist ja schon ein sehr, sehr intensives Feedback auf jeden Fall. Also ist klar, ich meine, natürlich kannst du irgendwie Likes auf Kommentare bekommen und keine Ahnung, Social Media Nachrichten, aber das ist ja nochmal sehr, sehr echt.
Ja, jemand, der von seinem hart verdienten Geld irgendwie ein Ticket kauft und sagt, auf dem Haus kommt, geh ich hin. Seine Frau, sein Sohn, das ist was. Was Handfestes, ne? Er will das.
Ja.
Aber sie will das. Das ist geil. Das ist Liebe für mich. Das freut mich unfassbar. Also ich glaube, ich bekomme in Frankfurt immer schon viel Liebe. Ich glaube, ich werde mittlerweile auch, das hat sich natürlich so entwickelt, aber auch als jemand wahrgenommen, der zu Frankfurt gehört und für Frankfurt steht. Also ohne mich jetzt mit ihm vergleichen zu wollen, aber so ein bisschen was von Charlie Kabel.
Ja.
Ja. Und man sagt, ey, wo soll denn der sonst sein? Und so einer von uns. Das ist toll. Also ich habe gesagt, ab was bei der Bildplakette. Dann habe ich ein bisschen Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Gesagt, ja, normal sagt man ja, so der Prophet gilt nicht zum eigenen Land. Aber irgendwie so in Laufweite von dem Studio, in dem ich anfing, von da, wo ich zur Schule ging und irgendwie auf irgendwelche Schulbänke bei den Rams kritzelte. Diese Ehrung der Stadt so zu bekommen, ist einfach Dokument der Liebe, die ich hier bekomme. Ich freue mich darüber sehr, aber kannst mir glauben, ich bin auch in meinem gesamten Verhalten, in meiner Kunst, aber auch in anderen Dingen, bemüht, ihm gerecht zu werden und auch ein vernünftiges Bild meiner Stadt abzugeben, wenn ich in einer anderen Stadt bin. Mhm. Also es ist eine unfassbare Freude, aber jetzt kein Spaß für mich oder sowas.
Ja. Setzt sich das unter Druck auch in gewisser, also positiv, negativ, wie auch immer, oder? Ah, ja, bis mittlerweile.
Ja, also natürlich, durchaus positiv, ne? Ganz und gar, aber wie gesagt, ich will dem auch gerecht werden. Ne? Ey, das ist halt nicht nichts. Ne? Das hat ein Gewicht und kann hier keine Scheiße bauen. Ich kann auch keine Kackplatte machen. Ich kann auch beim Konzert nicht wechseln. Das geht einfach nicht. Ja. Und da ist, darin ist auch ein gewisser Druck. Nur darauf.
Bei der Geschichte fällt mir immer irgendwie, ich war mal auf...
Ich treffe es natürlich in Frankfurt umso mehr, weil ich begegne den im Rewe. Das war aber nicht letzte Woche morgens. Das brauche ich nicht in meinem Leben.
Ich war mal vor relativ langer Zeit auf einem Bismarck-Konzert. Mhm. Das war bis dato der erste Künstler, der ein komplettes Konzert im Sitzen auf einem Stuhl durchgespielt hat.
Das heißt,
rappend auf dem Stuhl sitzen.
Ja, ja. Komplett, das ganze Konzert. Das heißt, es kommt jetzt für dich erstmal nicht in Frage.
Also ich wundere mich so ein bisschen, aber ich habe B.B. King gesehen, im Sitzen, so was der beim Sitzen gemacht hat. Könnt ihr stehen, springen, tanzen, was ihr Bock habt, machen, da kommt ihr nicht hin. Also für mich ist das jetzt kein, also das alleine, ob der sitzt oder steht, jetzt kein Indikator dafür, wie krass das ist, was er da macht. Ne? Also das mal vorne weg.
Also dann zum nächsten Album. Die nächste Tour ist dann im Sitzen.
Ach du, komm mal, wir haben bei der Glashaus-Tour sitzen auch alle. Also sitzt das Publikum, sitzen wir auf der Bühne, inklusive Sängerin. Also ich glaube, den Wert eines Konzerts daran zu messen, wie krass die Leute da rumhüppen, halte ich für falsch.
Nee, es war bei dem Konzert eher so eine generelle Einstellungssache von ihm auch. Also definitiv. Er hat es auch nicht übermäßig übermittelt, dass er Bock auf das Konzert hatte. Und das ist natürlich
auch so gespielt. Okay, wie gesagt, auch sitzen ist kein Indikator dafür, wie viel Bock oder wie wenig Bock jemand hat. Ja.
Wir haben zum einen natürlich ist noch unser Kernthema. Jetzt haben wir irgendwie sehr, 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 sehr
viel. Dazu noch sagen, ne? Ja. Mein Bruder V, Vega, V-E-G, Amoklauf, rausgehen, Tanz verhauen. Bei dessen Konzerten, ne? Da springen die Leute natürlich ganz, also er und die Leute vor der Bühne. Diese 2 Stunden durch. Ne? Das ist bei uns halt nur auch nicht so. Das ist geil und krass. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Altersding, halt schon wissen. Und das könnten weder wir auf der Bühne noch die meisten Leute bei uns im Publikum. Weil das sind halt dann doch. Ja, nee.
Auf einmal, muss man mal sagen. Das macht das Knie nicht mehr mit. wir haben noch so ein paar Fragen, die jetzt auch so ein bisschen.
Bisschen kritisch.
Kritisch, so kritisch sind sie gar nicht.
Investigativ,
aber auch nicht. Also zum einen würde ich ganz gerne so ein bisschen switchen so von deiner Kernkompetenz zu unserer Kernkompetenz. Das heißt, gerade jetzt unsere Hörer interessiert natürlich irgendwie, du hast mal eine Sneaker-Kollabo mit Kangaroos gehabt, du hast aktuell einen eigenen Greengrass-Schuh. Das lässt natürlich vermuten, dass du in irgendeiner Art und Weise natürlich auch so ein bisschen Bezug zu Turnschuhen und Mode hast. Was ist das für dich? Was war der Grund beispielsweise, jetzt auch nochmal nach der Kollabo mit Kangaroos zu sagen, okay, ich will jetzt irgendwie einen eigenen Schuh verkaufen? So ein bisschen auch so das Nachhaltige, dein veganer Lebensstil, auch das so ein bisschen als Grund dafür, dass du gesagt hast, okay, ich finde jetzt auch nichts in dem Bereich, was geil ist. Ich hätte gerne was Eigenes, oder?
Das weiß ich gar nicht. Also wenn ich einen Schuh mache, ist halt klar, dass er vegan sein muss. Aber Jugendliche haben schon in einem Sportgeschäft gearbeitet. Das ist einfach ein Thema, das mich interessiert. Und ich genieße es, ne, allen möglichen Kram um meine Kernkompetenz, nämlich das Musizieren, herum zu machen. Ne? Ob das irgendwelche Cats sind, die wir machen, T-Shirts, die wir machen. Ein Schuh machen ist halt ein bisschen aufwendiger, wenn dann ein Partner kommt und sagt, dass er daran Interesse hätte, das mit dir zu machen. Geil, ne? Ich hab Wein gemacht. Ne? Ich mach einfach Sachen, machen, ne? Auch den Wein, ne? Wie soll ich denn den Wein machen? Ne? Ich kann mich mit jemandem, der Wein macht, zusammentun und einen Wein finden, den ich besonders toll finde. Und bestimmte Parameter zeigen. Das ist mir wichtig, das muss halt sein. Das kommt für mich nicht in Frage und so weiter und so fort, um zu so einem Ergebnis zu gelangen. Das ist irgendwie schön, so, ne? Halt einfach sich mit Sachen zu umgeben, die so sind, wie man es sich vorstellt. Oder da näher daran kommen, was man sich vorstellt. Gerade bei diesen Sachen, von denen man, also je weniger ich von der Sache verstehe, desto mehr ist es halt auch so ein Ausprobieren. Und ich glaube, da wächst man auch von Projekt zu Projekt. Ne? Bei Platten hatte ich jetzt halt viel Gelegenheit zu wachsen, ein paar Tricks kennengelernt, ein paar Irrwege schon gegangen, sagt, da gehen wir nicht mehr lang. Und so, das ist jetzt halt bei einem Show oder einem Wein dann doch nochmal was anderes, weil ich mache es halt jetzt zum ersten oder zum zweiten Mal. Aber das ist halt alles auch Leben, ne? Das macht nicht Spaß, sich in Sachen reinzudenken. Sich überhaupt mal die Frage zu stellen. Also auch so ein bisschen wie mit dem Aufhängen dieses Schildes. So, pass auf, ich mach das jetzt selbst. Ist auch ein bisschen von, ja, warum ist das nicht so und so? Zu, pass auf, du, kein Problem, du hast jetzt die Verantwortung. Mach das selbst mal. Und kannst du nicht von anderen fragen lassen, warum ist das nicht so und so? Also machen, das ist schön für mich. Das macht mir Freude. Das Ergebnis geil ist umso geiler.
Also für dich steht es jetzt auch primär so dieser ganze, einfach das Machen, so ein bisschen der kreative Prozess dann irgendwie auch im Vordergrund.
Ja, das Ergebnis muss schon auch geil sein, ne? Aber ja, auch entdecken, ne? Und auch, ne, wirken dann irgendwelche anderen Kräfte. Bei so einer Sache lernst du auch immer was, worauf du Rückschlüsse auf deine Haupttätigkeit ziehen kannst. Auch diese, dass ich meine, ich müsste ein Buch schreiben. Ne? Ich habe keine Ahnung. Deshalb dauert es auch so lange. Aber es macht Spaß. Und ich sag dir, ein Stück wie weiße Fahne gäbe es nicht, wenn ich nicht schon seit 2,5 Jahren an diesem Buch hier schriebe. Also leben, ne? Gucken, was geht ab.
So dieser ganze Prozess, den ihr jetzt, ich meine, bis jetzt, ich glaube, gut 30 Jahre dabei.
Mit 3P oder?
Mit überhaupt? Generell Musik.
Oh, länger. Also 3P gibt es einfach. Ja. Kommenden Sommer. Also vom Aufhängen dieses Schildes. Ich rap so, seit ich 12 bin. Also, was man für Rappen sind. Gibt es auf unserer YouTube-Seite 3P-TV gibt es eine Aufnahme von 83 oder 84.
83?
Einfach ganz normal vorm Stimmbuch. Und Stück halt natürlich dann auch sofort Number One. Ne? Also das Stück. Und ich hoffe, man hört die Anführungsstriche.
Gab es in der ganzen Zeit Dinge, die du, ich sage jetzt bewusst nicht, die du bereut hast, sondern die du anders machen würdest? Oder sagst du, es war natürlich schon auch so ein bisschen Teil des Weges?
Ja, nicht. Das ist keine Entweder-Oder. Also, der jetzt vor dir sitzt, wärst du nicht vor dir, um mal die Cora zu zitieren, wär's nicht gewesen, wie es war. Ja? Ich finde, man kann trotzdem sagen, du jetzt wieder nach 1900, was weiß ich was, gebeamt, würde ich an der Stelle das mit dem Wissen von heute ganz bestimmt anders machen, das ist doch logisch. Also, ehrlich, ne? Wer Muhammad Ali sagt, ne? Wer als 40-Jähriger, keine Ahnung, was für eine Zahl er benutzt, aber als 40-Jähriger die Welt so sieht wie mit 20, da 20 Jahre verspätet. Total. Also, logisch, ich pass auf, da wäre, ne, bei ganz vielen Platten wäre kein Ton da, wo er jetzt ist. Würde ich es heute nochmal machen. Aber das ist doch Teil des Lebens.
Nee, es geht gar nicht so darum, ob du es sozusagen, dass du es, also natürlich, wenn du heute würdest du es anders machen, aber gibt es hier so Sachen, wo du sagst, okay, das war
hätte
jetzt,
das hätte ich
mir ersparen können, genau. Oder das hat jetzt, weil natürlich so in gewisser Art und Weise, du bist auch nur der du heute bist, weil du das erlebt hast, was du vorher erlebt hast.
Ja, also gerade in der Auseinandersetzung über das Aufschreiben davon, also im Rahmen des Buchs, gibt es ein paar Sachen, wo man sagt, oh Mann, das hätte man so viel schlauer machen können und sich so viel ersparen können. Klar, so, ja, klar.
Ich würde jetzt mal so ein bisschen an den Punkt kommen. Wir haben
es gibt ja dieses Ding, schlau war es nicht, aber geil. Also mit zwei Dingen, die sind auch zwar nicht schlau und zwar nicht geil.
Das ist eine ganz gute Überleitung jetzt gerade. Ja. Wir haben
das war auch nicht schlau und nicht geil. Wir haben ein paar Fragen, die sind auch weder schlau noch geil.
Was? Wir haben ein paar Fragen gesammelt im Vorhinein. aus unserer Community so ein bisschen. Und die würde ich dir ganz gern vorlesen. Es sind ein paar Fragen natürlich dabei, die kann man nicht in einem Satz beantworten. Aber ich würde es versuchen. Also es wäre cool, wenn du es versuchst. Zumindest.
Okay. Ich versuche cool zu sein.
Wie war es als Erster, den Raab zu schlagen?
äh, Ich muss gerade eins nachdenken. Ja, ich schlag auch Kinder, komm, die Fotzen, Motherfucker. Der wahre Erfinder des Promi-Boxens, Motherfucker.
Ja gut, okay, das zählt als Satz auf jeden Fall. Was ist der schönste Spot für dich in FFM? Der schönste Spot, der schönste Ort für dich in Frankfurt?
Mein Bett.
Dein Bett? In welchen Frankfurter Stadtteil?
Ich mache manchmal auch so auf meinem Instagram-Profil so
okay.
zur Abendstunde eine Fragerunde. Da wurde ich das schon mal gefragt. Das habe ich hier okay. so präsent. Habe ich tatsächlich auch ein bisschen überlegt und dann einfach gesagt, nee, das stimmt, ich bin hier halt wirklich fair geworden. Das gefällt mir gut. Also nicht, dass ich nur da sein wollte, aber manchmal auch vorwärts reinkommen.
Ja. In welchen Frankfurter Stadtteil würdest du außer Rödelheim hinziehen?
Ja, die Wahrheit ist ja, ich wohne nicht mehr in Rödelheim, ne? Sondern ich wohne auch hier, wo euer Laden ist und wo meine Firma ist, in dem Stadtteil, der sich tatsächlich Stadtmitte nennt. Also nicht nur würde, sondern habe.
Das ist eine Frage, die kannst du, glaube ich, nicht in einem Satz beantworten.
Lass mich mal probieren.
Was inspirierte dich, vegan zu werden?
Das kann ich sogar in einem Wort. Mitgefühl.
Digi, wieso qualmt dein Büro jedes Mal, wenn ich vorbeigehe? Kippen oder Tütchen?
Ganz klar kippen. Ey, weil ich süchtig bin, Digi. Und ich finde es selbst auch nicht richtig geil. Und irgendwann werde ich damit aufhören. Ehrlich. Wirklich. Widerlich. 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 Ekelhaft. Es sind ganz viele Kommata, aber es ist alles noch ein Satz.
Das ist alles noch ein Satz, ja, auf jeden Fall. Wann kommt das Nachtschichtrevival?
Naja, also, es gibt ja, wie du vielleicht nicht weißt, aber nun erfahren wirst, eine Nachtschicht-Playlist.
Die habe ich schon gesehen.
Spotify, Deezer und Apple Music, die alle 3 Wochen abgedatet wird. Aber nicht wie andere Playlists, die dann oder die anderen Stücke verschwinden und neue 25, 30 Stücke einfach hinkommen, kommen die einfach nur immer oben drauf. Also sind da jetzt irgendwie 600 Stück oder so. Das ist so ein bisschen für mich der Versuch, mit anderen Mitteln das fortzusetzen, was wir damals mit der Nachtschicht machten. Ich weiß, die intellektuellen Gespräche auf 2 Promille fehlen. Vielleicht mache ich auch noch einen Podcast.
Gerne.
Ob wir das dann noch machen können. Ja, mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, diese Sendung zu machen.
Ja.
Aber es ist auch echt auf die Dauer sehr, sehr anstrengend, jeden Sonntag um 22 Uhr an demselben Ort aufzutauchen. Das war vorbereitet.
Ja.
Das fand der Playlist so ein bisschen einfacher.
Eine Fashion-Frage. Wie sieht der FFM-Street-Style aus?
Wenn du mich fragst, 501, Vans oder Chucks, T-Shirt ohne Druck und grüne Bombe.
Was war die beste Zeit in deinem Leben?
Jetzt?
Die Frage darfst du gerne ausführen auch.
Also nicht krampfhaft oder so, ne? Aber ich versuche natürlich auch die schmerzhaften Erfahrungen, die ich gemacht habe, in meinem Hier und Jetzt zu was Positivem zu nutzen. Ne? Zu sagen, okay, das machen wir nicht mehr, aber das könnten wir mal probieren und so weiter und so fort. Und nie hatte ich so viel Informationen darüber, wo ich nicht hin will und damit auch, wo noch fruchtbares Land sein könnte und so weiter und so fort. Ich glaube, ich bin mir heute über die Endlichkeit der ganzen Sache sehr viel bewusster, als ich es zu anderen Zeitpunkten war. Und das motiviert mich auch nochmal, da rauszuholen, was geht. Und eher dorthin zu gehen, wo die Sonne scheint. Oder dafür zu sorgen, dass hier die Sonne scheint. Mich weniger an Dingen, die mir missfallen, abzuarbeiten. Ja, also echt so diese Checkliste. Es fällt dir, kannst du ändern. Dann mach, ne? Wenn nicht, dann geh woanders hin. Weißt du, also du echt
Ich glaube, du hast mal irgendwas gepostet, wenn es dir nicht gefällt.
Die Waffen, du bist kein Scheißbaum.
Genau.
Ja. Also auch, ich glaube, das merkt man in meiner Kunst auch. Ne? Ich habe ja in einer meiner Trilogien machen, die Teil des Leiters. Dann guckt er halt wirklich sehr daraus. Ne? Und ich weiß, ich sag's dir, das hat auf mich zurückgeguckt. Ne? Also diese Kunst ist keine Einbahnstraße, sondern in der Auseinandersetzung beim Versuch, sie irgendwie herzustellen, zu greifen, ne, passiert halt was. Das hat mich in großen Teilen auch zum unglücklicheren Menschen gemacht. Ne? Und ich glaube, man hört meiner Kunst heute an, dass da ein Wunsch nach Positivität und nach Konstruktivität ist. Und das ist Abbild meines Lebens.
Die nächste Frage ist einfach, welche Pizza isst du am liebsten?
Ja, tatsächlich am liebsten ohne Tomatensauce. Käse ist ja eh chill, mit Tomaten und Zwiebeln drauf. Das hat irgendeinen Namen von irgendeiner Stadt oder Landstrich. Ich habe aber leider vergessen. Ich glaube, der Marco sagt immer römische Pizza. Römische
Pizza, oh, ich bin so deep, bin ich nicht drin im
Pizza-Game. Das hat sowas Frisches, ne? Durch die frischen Frühlingszwiebeln und die Cherry-Tomaten und so. Das ist geil. Ja. Knusprig. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Salz. Super. Beste Pizza, wo überhaupt rumläuft.
Wo rumläuft. ja, wir sind durch. Ich glaube, ich könnte hier noch länger sitzen mit dir. Aber wie gesagt, wir haben, unser Podcast heißt nicht umsonst 43,5 Minuten. Wir haben es, glaube ich, noch nie geschafft, sie wirklich zu treffen.
Aber wir haben es diesmal geschafft. Yeah, ich geschafft. 43,5 Minuten. Ganz genau, Punkt.
Wir schneiden es dann einfach passend. Genau, nee, vielen Dank. War ein mega, mega cooles Gespräch. Hat mich super, super gefreut. Und ja, war cool. Danke dir.
Danke dir.